Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Heute zum Thema Kolonialismus in Mannheim. Mein Name ist Annette Lennertz und ich freue mich, dass Dr. Harald Stockert, der Direktor des Archivum, und Dr. Christian Groh, der Leiter der Abteilung Ausstellungen im Archivum, heute hier sind im Studio in der Alten Feuerwache in Mannheim. Ja, Sie und ein Team von 5 weiteren MitarbeiterInnen haben jahrelang zum Thema geforscht und gerade wurde eine Ausstellung eröffnet mit dem Titel Verstrickt Kolonialismus in Mannheim. Ja, und die habe ich natürlich besucht und war richtig überrascht. So viele Namen und Fotos tauchen da auf von Mannheimern, die als Wohltäter der Stadt bekannt sind oder nach deren Namen und ihnen zu Ehren Brücken und Straßen benannt sind. Und ja, und sie alle sollen jetzt mit dieser kolonialen Ausbeutung und Vertreibung, Enteignung, Kunstraub und was alles dazu gehört zum Kolonialismus, damit sollen sie zusammenhängen, verstrickt sein. Da tauchen dann Namen auf wie Karl Reiß, Ferdinand Scipio, Palmin, Böhringer, Friedrich Engelhorn, Heinrich Lanz, Philippe Defenné und sogar Bernhard Herschel, der das Herschelbad uns hinterlassen, gespendet hat. Aber dazu kommen wir später noch. Versetzen wir uns jetzt erstmal zurück so in diese Zeit, als Kolonialismus ganz modern war, kann man so sagen, an die Anfänge des Kolonialismus. Deutschland war ja ziemlich spät dran. Die Länder wie Holland, also Belgien, Frankreich natürlich, Portugal, Spanien, ja, sie alle hatten die Welt schon so ein bisschen unter sich aufgeteilt. Wie kam jetzt Deutschland zu den Kolonien, Harald Stockert?
Deutschland ist ja eigentlich eine verspätete Nation, wie früher der Fachbegriff lautete, sprich eine sehr späte Nationalstaatswertung, 1871 mit der Gründung des Deutschen Reiches. Und jetzt war praktisch erst eine staatsrechtliche Grundlage da, dass Deutschland als Ganzes sich diesem Thema zuwenden konnte. Und Deutschland war trotzdem unter Bismarck eher zögerlich am Anfang, aber es waren vor allem privatwirtschaftliche Interessen, die lautstark Kolonien forderten, seien es Unternehmen, Verbände, Bankiers. Und letzten Endes war auch Bismarck dran gelegen, Deutschland als Handelsmacht zu stärken. Und so kommt es dann tatsächlich dazu, dass ab 1884, 85 sogenannte Schutzverträge erteilt werden, erstmal für diese privatwirtschaftlichen Gesellschaften. Deutschland schützt die, indem die diese Kolonien ausbeuten, und ein paar Jahre später übernimmt Deutschland dann auch den eigentlichen Schutzstatus und damit entstehen die deutschen Kolonien.
Und es waren ja viele, ne? Das war das heutige Kamerun, das heutige Namibia und dann noch einige andere, ne? Zum Beispiel Burundi, Ruanda und ja, sogar bis nach China ging es dann irgendwann. War schon mehr, als man so denkt. Ne? Waren denn in Mannheim auch Unternehmer und Unternehmen interessiert an diesen Kolonien? Waren sie da fordernd? Christian Groh?
Nein, man kann sagen, dass der deutsche Kolonialismus oder die deutschen Kolonien gerade rechtzeitig für Mannheim kamen, wenn man es mal so formulieren möchte. Mannheim hatte seit wenigen Jahrzehnten einen Handelshafen, dann auch einen Industriehafen und es gab die Möglichkeit, Handelswege zu nutzen, dadurch die direkte Verbindung über den Rhein nach Rotterdam, also den Überseehafen, hat natürlich Chancen eröffnet für die Wirtschaft in Mannheim und die wurden auch ergriffen von Mannheimer Firmen, von Mannheimer Unternehmern tatsächlich.
Harald Stockert, eine Ergänzung noch?
Ja, und das koloniale Zeitalter, das fällt daher in Mannheim zusammen mit dem sogenannten goldenen Zeitalter. Also sprich, das Zeitalter, in dem die Stadt expandiert, reich ist wie noch nie. Wir reden auch in der Kunstgeschichte von der Belle Epoque. Und Kolonialismus ist praktisch ein Zwilling dazu, der freilich wenig bekannt ist.
Ja, da gibt's ja in den Reichs-Engelhorn-Museen auch eine extra Abteilung, sozusagen die Belle Epoque wird da dargestellt. Und da kann man sehen, wie Mannheim da aufblühte. Nicht nur, dass unglaublich viele Menschen zuzogen, sondern da wurden Unternehmen sehr reich und Mannheim baute und baute und baute und Paläste entstanden sozusagen. Kann man sagen, dass dieser Reichtum eigentlich auch durch die Kolonialisierung entstanden ist?
Ich würde sagen, partiell, mit Sicherheit. Ein Teil dazu steuern die Kolonien bei. Allerdings profitiert Mannheim hauptsächlich, ich sage jetzt mal, auch vom binnendeutschen und europäischen Handel. Also Kohle aus dem Ruhrgebiet, da ist Mannheim ein sehr großer Umschlagsplatz. Getreide, das aus Osteuropa kommt, da ist Mannheim ein sehr wichtiger Umschlagsplatz. Also die Kolonien haben einen Anteil daran, aber ich würde es nicht ausschließlich darauf zurückführen. Aber einen Anteil, den man durchaus weiter erforschen sollte, um das auch genauer zuzuordnen.
Also der Kolonialverein in Mannheim entstand ja schon 1882. 1884 gab es dann die Kolonien für Deutschland. Und die Ausstellung hat ja auch diesen Zeitraum ab 1800, was habe ich mir aufgeschrieben, 83, gell? Von 83, genau. 84 bis 1918. Und das war ja sozusagen gleichzeitig auch die Belle Epoque hier. Da blühte Mannheim auf, einerseits aus innerdeutschen und europäischem Handel, aber andererseits auch aus den Kolonien. Sie wurden Schutzgebiete genannt. Kann man das eigentlich so stehen lassen? Was verstanden die damals unter Schutzgebiete? Ja, geschützt wurde da ja wohl kaum jemand.
Ja doch, es wurde der Handel geschützt und der Handelsplatz, ne? Also letzten Endes gründen sich Handelsniederlassungen beispielsweise von der deutschen ostafrikanischen Kompanie oder Gesellschaft. Das ist ein Aktienunternehmen, die sichern sich einfach, die kaufen sogenanntes herrenloses Land, was es natürlich nie war. Und der deutsche Staat schützt das Ganze. Also natürlich ist es in Bezug auf die Einheimischen fast blanker Hohn, das so zu nennen. Aber ich sage jetzt mal, es werden gierige Handelsinteressen geschützt, dafür die Schutzbriefe.
Mhm. Wie sah es dann in den Ländern aus? Was geschah da? Also du hast es eben schon gesagt, es wurde Land gekauft, in Anführungsstrichen. Wie sah das im Konkreten dann aus? Zum Beispiel in Kamerun.
Beispielsweise gab es dort Plantagen, die dann von deutschen Unternehmern gekauft wurden, wieder sogenanntes herrenloses Land. Also der deutsche Staat hat dann ab einem späteren Zeitpunkt einfach bestimmte Ländereien für herrenlos erklärt und Unternehmer konnten das kaufen. Und die haben dann dort Plantagen errichtet für unterschiedliche Kulturen, was halt am besten wuchs, sei es um Kautschuk ging oder
Kakao wahrscheinlich.
Oder Öl, ja. Genau, Kokos. Und da entstanden dann entsprechende Monokulturen, die dann wiederum ausgebeutet wurden. Und der deutsche Staat hat hauptsächlich darauf geachtet, diese Erschließung zu unterstützen, sei es infrastrukturtechnisch oder eben auch militärisch.
Mhm. Konnte die Wirtschaft da sozusagen sich aus der Verantwortung stehlen? Sie haben das Land gekauft, sie konnten damit machen, was sie wollten. Wie war das denn, Christian Groh?
Das war ein gut eingespieltes Zusammenspiel eigentlich tatsächlich zwischen Politik und Wirtschaft. Wobei jetzt die Kontrolle der Politik über das, was in den Kolonien passiert ist, gar nicht so eng war, dass man da tatsächlich erstmal mehr oder weniger frei sich entfalten konnte als Unternehmer, als Firma. Und es dann natürlich eine Kolonialregierung gab, eine Kolonialadministration, eine deutsche vor Ort und auch mit einem Teil in Berlin, in der Reichshauptstadt. Wir haben auch zwei Gouverneure mindestens, die aus Mannheim stammen und Gouverneure wurden in den Kolonien. Einer davon ist Theodor Seitz. Zu diesen Unternehmen würde ich jetzt konkret eines nennen und nicht nur die Wirtschaft, sondern wir haben über die Plantagen gesprochen. Ferdinand Scipio, es kommt nicht aus einer alten Mannheimer Familie, ist aber nach Mannheim gezogen und wurde dann eine Mannheimer Familie, war einer der ersten, der in Kamerun dann Bananenplantagen angelegt hat. Und sein Sohn hat das dann ausgeweitet, Kakao, Kaffee und Gewürze dort angebaut und tatsächlich auch dann Monokulturen geschaffen.
Mhm. Und das heißt, die einheimische Bevölkerung wurde dann angestellt oder wie kann man sich das vorstellen?
Sie wurde angestellt, sie hat doch nicht umsonst gearbeitet, es gab ja keine Sklaverei mehr, aber der faktische Unterschied der Arbeit war nicht mehr so weit weg, weil es natürlich ganz klare Hierarchien gab, wer gearbeitet hat, wer Vorsteher war oder Chef, wie auch immer, und da stand natürlich auch noch ein Menschenbild dahinter. Wir haben als eines der Merkmale des Kolonialismus neben der wirtschaftlichen Ausbeutung Gewalt definiert. Und die Gewalt zog sich durch alles, durch die Erschließung des Landes, durch die Herrschaft, die politische Herrschaft, durch das Militär, aber auch in Form bei der Wirtschaft, dass der Arbeitsalltag von Gewalt geprägt war. Also die Menschen waren gezwungen, sehr viel, sehr hart zu arbeiten, bei schlechter Ernährung, unter schlechten Bedingungen. Und wer nicht so gearbeitet hat, wie sich das die deutschen Aufseher oder die weißen Aufseher gewünscht haben, musste dann auch mit Gewalt als Sanktion rechnen.
Also ihnen wurde das Land weggenommen, den Einheimischen, und sie mussten dafür unter unwürdigen Bedingungen arbeiten. Ja, dann gibt es ja dann auch solche Situationen, wo sich die Leute wehren. Gehen wir mal nach Namibia. Ist da auch eine Mannheimer Beteiligung am Völkermord der Nama und Herero zu verzeichnen? Harald Stockert.
Also zunächst mal, der Krieg in Deutsch-Südwest, das ist nur einer von mehreren Kolonialkriegen. Muss man sehen, es gibt eine Phase von Kolonialkriegen in den 10er Jahren. Das zieht sich durch viele Kolonien. Das zeigt auch, dass sich die Einheimischen gegen diese Gewalt wehren und auch gegen behördliche Willkür. Jetzt zu deiner Frage, was Namibia anbetrifft. Wir haben tatsächlich Soldaten aus Mannheim und einen Offizier auch aus Mannheim, die kämpfen im Krieg gegen die Herero und die Nama. Und insofern gibt es eine Beteiligung am Krieg. Also den wir jetzt identifiziert haben, der stirbt kurz vor dem Völkermord bei der Schlacht am Waterberg, die aber Ausgangspunkt dafür ist, um die Herero in die Wüste zu vertreiben. Also wir haben mindestens eine mittelbare Beteiligung von Mannheimern, aber wahrscheinlich müsste man nur weiter bohren. Wir würden auch unter den Soldaten Mannheimern finden.
Wussten denn die Deutschen oder die Mannheimer Unternehmer, was da unten vor sich ging, wie brutal das war? Haben Sie diese ganzen Arbeitsbedingungen billigend in Kauf genommen oder sogar angeordnet? Wie war denn das?
Also ich wusste natürlich nicht über die einzelnen Umstände in den Plantagen, wie dort gearbeitet wurde, aber wie dort geherrscht wurde von der Politik, war eigentlich klar. Es gab auch ein ganz klar rassistisch geprägtes Menschenbild, was wenig hinterfragt wurde. Was Sie aber schon gefunden haben, dass die Bedingungen in den Kolonien durchaus diskutiert wurden und auch öffentlich diskutiert wurden. Es gibt das Beispiel, ist während des Wahlkampfs für die Reichstagswahl 1907, als das Zentrum und die SPD weitere Kredite verweigert hatten im Reichstag, entbrannte sich eine Debatte über die Gewalt in den Kolonien, an der auch Mannheimer beteiligt waren, eine Debatte, und namentlich wahrscheinlich ein Soldat aus Neckarau, der in den Kolonien Dienst getan hat, hat ein Foto nach Mannheim gebracht, das die Erhängung von Aufständischen zeigt. Und das Foto wurde in der sozialdemokratisch geprägten Volksstimme veröffentlicht, nicht nur in der Zeitung, also ich habe es nicht nur als Abonnent oder Abonnentin nach Hause bekommen, sondern es wurde im Schaufenster der Redaktionsräume ausgestellt. Menschen konnten das Foto sehen und darüber wurde diskutiert. Der Chefredakteur der Volksstimme wurde tatsächlich hinterher gerichtlich verurteilt für die Veröffentlichung dieses Fotos.
Für die Veröffentlichung.
Musste für wenige Wochen in Haft gehen, wurde verteidigt von Ludwig Frank, den wir als SPD-Reichstagsabgeordneten kennen, und als Rechtsanwalt. Was das aber zeigt, ist, obwohl wir noch keine Demokratie haben, dass es durchaus eine öffentliche Debatte gab, dass Menschen wissen konnten, was dort geschieht und dass darüber diskutiert wurde. Es hat dann, um das abzuschließen vielleicht, das hat der SPD oder Ludwig Frank wenig gebracht. Er wurde zwar in den Reichstag gewählt, aber die Stimmen haben trotzdem Stimmeneinbußen gegenüber der vorigen Reichstagswahl erleiden müssen. Was dann vielleicht auch nochmal spiegelt, dass das Thema entweder nicht so bewegend war oder dass man tatsächlich hinter der Gewalt stand, mehrheitlich.
Ja, und die Tatsache, dass Oskar Geck verurteilt wurde, der Redakteur, Anklagepunkt war Verletzung der nationalen Ehre und hier Schmähung der deutschen Soldaten. Also das heißt, dieser Wahlkampf wurde sehr stark zugespitzt. Der Krieg in Deutsch-Südwest oder beziehungsweise in Namibia, der wurde zu einer Fundamentalfrage der Nationalität und der nationalen Ehre hochstilisiert. Insofern, die Leute wussten darüber Bescheid. Ludwig Frank spricht sogar von, Zitat, viehischen Bestialitäten, die man den Einheimischen antun würde. Das war für uns sehr überraschend zu erkennen, dass die Öffentlichkeit, zumindest wenn sie die Augen aufhielt, einen Teil des Völkermords sehen konnte.
Nun gab es ja ganz bekannte Namen, die ich eben schon mal genannt habe, zum Beispiel Karl Reiß. Wie war der denn verstrickt in den Kolonialismus? Verschieden, ne? Er hat verschiedene Ebenen, ne?
Tatsächlich, in mehrfacher Hinsicht. Also wäre einer der Mitgründer des Mannheimer Zweigs des Deutschen Kolonialvereins, schon 1883 Mitglied, später auch im Vorstand gewesen ab 1903. Er hat aber auch wirtschaftliche Interessen gehabt und er war auch Reisender. Wir haben in der Ausstellung ein Foto, was ihn mit seiner Schwester zeigt. Allerdings in einem Studio. Er steht, sie sitzt in der Rikscha, lässt sich von einem mutmaßlich indischen Diener fahren in einem Studio. Aber wir vermuten, da er auch nachweislich in Indien war, dass das Foto dort entstanden ist. Das heißt, er stand dahinter, er hat ja auch viel gesammelt und auch der Stadt vermacht. Wir haben heute die Reisinsel als Naherholungsgebiet, aber die ursprünglich völkerkundlichen Museen heißen nach ihm Reis-Engelhorn-Museen. Und einige der Sachen, die er hat sammeln lassen, rauben lassen, Fragezeichen, das lässt sich nicht immer eindeutig nachweisen, sind heute noch in den Museen. Aber er war da nicht alleine mit.
Ja.
Also das ist jetzt nicht Karl Reis, der besonders überzeugte Kolonialist war, sondern er ist da einer von vielen, denen sicher auch das Bewusstsein dafür damals noch fehlte, weil sie ein komplett anders rassistisch geprägtes Menschenbild hatten und auch dachten, wir haben das Recht dazu. Wir müssen eine starke Nation sein, wir müssen unsere Wirtschaft stärken. Wir machen das so, wie wir das für richtig halten.
Also, ja. Und dann gab es ja noch also jede Menge Firmen, die richtig dran verdient haben. Eine Baufirma, die es heute noch gibt, gell?
Billfinger.
Ja, und Billfinger. Und ich auch unsere Chemiebetriebe, gell? Böhringer hat irgendwie China-Rinde, habe ich gelesen, bekommen.
Genau, also später noch. Es ging auch, also man muss nicht nur über Ausbeutung reden. Man hat als deutsche Firma oder auch als Mannheimer Firma auch Geld verdienen können, indem man zum Beispiel Infrastruktur gebaut hat. Heinrich Lanz hat seine Landmaschinen nicht nur in Deutschland verkauft, sondern auch in Kamerun. Wir haben eine Werbeanzeige, die in Kamerun erschienen ist in der Zeitschrift für die Landmaschinen von Lanz. Also auch das war ein anderes wirtschaftliches Interesse nochmal, sich Absatzmärkte für die eigenen Produkte zu verschaffen. Und da gibt es noch weitere Beispiele, die wir gar nicht so im Einzelnen so erforscht haben, wo wirklich jetzt so die Highlights in der Ausstellung schon mal zeigen. Lanz.
Aber was wir halt jetzt feststellen müssen, ist, dass der Profit also unter sehr rassistischen Vorzeichen erwirtschaftet worden ist. Und es gab Menschen, die das angeprangert haben und es gab Menschen, die das in Ordnung fanden. Ich meine, wie passt das zusammen? Da gibt's ja auch eine Kirche, die waren ja alle kirchlich auch organisiert. Wenn man Menschen auspeitscht oder aufhängt oder Völkermord in Namibia betreibt, wurde das nicht problematisiert dann auch in solchen Kreisen oder wie war das?
Doch, also es war immer wieder Thema, aber Ausgangspunkt ist, dass es weitgehend einen Konsens in der Gesellschaft herrschte über das Menschenbild. Also es gab ein allgemeines Menschenbild. Das ist rassistisch. Und rassistisch heißt in dem Zusammenhang, die Menschheit ist, das ist von der Aufklärung her schon unterteilt in verschiedene sogenannte Rassen. Und dann wird noch definiert, welche sind denn höherwertig im Sinne kulturell höherwertig oder auch sogar biologisch. Und das ist so die Grundlage. Für die Kirchen war das so ein Ansatz, wir missionieren. Wir wollen, ich sage jetzt mal, den armen, Zitat jetzt bitte, armen Schwarzen, die Botschaft Gottes nahe bringen und das Evangelium. Und dabei arbeiten sie halt häufig ein Stück weit vor auch. Also es gibt das Zitat, erst kommt ein Missionar, dann ein Konsul, später die Armee. Das ist ein Zitat eines, ich glaube, namibischen Volkspräsidenten oder Volksvorstehers. Auf jeden Fall, wir haben da einen großen ideologischen Rahmen. Über die Details wurde tatsächlich immer diskutiert und es waren häufig dann auch tatsächlich Missionare, die, ich sage jetzt mal, diese extremen Missstände, aber nur bei den Extremen, die angezeigt haben. Also wir hatten beispielsweise einen Fall in Togo, da wurden Vergewaltigungen vertuscht, tatsächlich vor Ort, auch von der Bezirksregierung, der deutschen Bezirksregierung, und Missionare haben das angezeigt und das wurde ein Vorfall im Reichstag. Und tatsächlich wurde sowohl die Gewalttäter als auch die Bezirksregierung oder der Bezirksamtmann dann abgezogen. Und was passiert? Dieser Bezirksamtmann landet zur, ich sage jetzt mal, Resozialisierung in Mannheim und leitet dort für ein paar Jahre das Bezirksamt. Also da sieht man diese zwiespältige Rolle, ne? Also Kirche einerseits Vorschub leistend, andererseits immer wieder auch teilweise nahe an den Menschen, aber man muss immer wieder differenzieren. Es gibt überall spezielle Situationen, aber das ändert daran nichts, dass es aus unserer heutigen Sicht ein Unrechtsregime ist. Ganz klar. Also und dazu stehen wir auch in der Ausstellung. Also es gibt da eigentlich nichts, was man jetzt positiv dafür ins Felde führen kann, sondern wir haben da einen Unrechtscharakter. Mhm. Auch wenn es unterschiedliche Schattierungen gibt.
Genau.
In der Politik.
Und in der Wirtschaft wahrscheinlich auch, der Ausbeutungsgrad
Genau, also das ist tatsächlich sogar in der Politik mit den Mannheimer Gouverneuren, die gehören tatsächlich in eine Reformrichtung an innerhalb der Kolonialpolitik, die nicht mehr so auf absolute Gewalt setzt, sondern ich sag mal auf bürokratische Gewalt. Das macht's aber nicht besser als Ganzes.
Und in der Gesellschaft war das ja irgendwie sehr akzeptiert, dass es Kolonien gibt und dass man da die Waren bekommt. Es gab ja überall Kolonialwarenläden, da konnte man Schokolade kaufen und Kaffee und Bananen und ich weiß nicht was noch alles. Das war ja die eine Seite, das ist sehr akzeptiert. Das hat wahrscheinlich, fanden das alle ganz toll, wie wir heute ja auch, Ananas und was wir alles heute bekommen. Und ja, andererseits eben das. 1907 war Wahlkampf und da spielte ja das sicher auch eine Rolle mit den Kolonien. Ne? Wie war das damals 1907?
Ja, wir haben ja schon den Wahlkampf angesprochen, wie die Reichstagswahlen. 1907 fällt aber jetzt rein zufällig auch noch zusammen mit dem Stadtjubiläum Mannheims, was gefeiert wurde in dem Jahr. Mannheim war damals 300 Jahre alt und selbst in dem Moment dieser Feier, die rund um den Wasserturm stattfand, zeigen sich dann auch nochmal zumindest rassistische Denkweisen mit einem indirekten Bezug zu den Kolonien, weil Teil dieser Feierlichkeiten die Ausstellung eines Dorfes war, eines sogenannten Abessinier-Dorfes. Abessinien war ein altes Königreich in Ostafrika. Nun waren es keine Abessinier, sondern es waren Menschen, die überall aus Afrika herkamen. Die haben auch nicht so das vorgelebt, was sie in Afrika leben, sondern sie wurden bezahlt von einer britischen Firma, um den Mannheimerinnen und Mannheim ein Leben vorzugaukeln, wie es angeblich in Abessinien oder in Afrika ist. Das war auch nichts Seltenes. Völkerschauung gab es schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts immer wieder, auch schon in Mannheim. Aber es ist natürlich sehr bezeichnend, dass mitten in dieser Feierlichkeiten, mitten im Zentrum Mannheims und dieses Festes, man sich sozusagen spiegelt. Ich erwähne das auch deshalb, weil wir haben jetzt die Charaktereigenzüge des Kolonialismus in drei Begriffen eigentlich schon erwähnt. Das ist eine rassistische Denkweise, die dahinter steckt. Es beruht auf Ausbeutung von Menschen und auf Ausbeutung von Natur und es beruht auf Gewalt. Und wir haben diese drei Begriffe auch in den Mittelpunkt der Ausstellung gestellt und einen vierten Begriff Identität oder Identitäten, weil dadurch natürlich auch Identitäten geprägt, gebrochen wurden bis heute. Und damit meine ich nicht nur Identitäten von den kolonialisierten Menschen, denen zum Beispiel die Sprache genommen wurde. Bis heute sind die europäischen Sprachen Amtssprachen in ehemaligen Kolonien, die sich, um sich auszudrücken, später tatsächlich der englischen, französischen Sprache bedient haben. In der deutschen ist es nicht ganz so prominent. Das liegt vielleicht wirklich an dem kurzen Zeitraum. Aber auch die Identität von uns Europäern oder uns Weißen hat sich verändert. Und das sieht man anhand dieser Völkerschau 1907. Es gibt ein Foto, da sind die tatsächlich umzäunt und stellen irgendwas dar und drumherum stehen die Mannheimer in ihrem Sonntagsanzug und gucken darauf. Und darüber berichtet der Generalanzeiger 1907 im Januar, wie man den angeblich jetzt wieder rassistisch begründeten Zivilisationsstand ablesen kann. Und damit sagt der Generalanzeiger oder sagen auch die Mannheimer, die man auf diesen Fotos sieht, ganz viel eigentlich über ihre eigene Identität aus und über ihren eigenen Rassismus und wie sie sich spiegeln und wie sie sich versuchen abzugrenzen.
Also das war eigentlich eben so, ne? Niedere Wesen spielen da.
Ein bisschen. Also ja. Es ist nicht ganz so krass, ja. Aber es ist tatsächlich, es wird hierarchisiert. Also ja. Die Menschen werden hierarchisiert und wir sind als Weiße
was Besseres.
Etwas Besseres
ja.
Als die anderen und wir zeigen es.
Ähnlich war es ja auch in der Kunst. Das ist ja auch ein Thema in der Ausstellung, wie viel Kunst und Kulturgüter aus den Kolonien hier gelandet sind in Mannheim. Was können wir da feststellen? Wie sieht das heute aus,
Harald? Zu dem Geist des Kolonialismus gehört auch, ich sage jetzt mal, die Neigung, etwas zu dokumentieren und zu sammeln. Da ist tatsächlich auch so ein wissenschaftliches Interesse. Aber natürlich geht es immer um, ich sage jetzt mal, diese Hierarchie zu dokumentieren. Und entsprechend gab es das Bestreben in ganz Europa, möglichst viele Gegenstände aus Afrika nach Europa zu schaffen, um zu dokumentieren, was für eine Mission man selber da eingegangen ist und auf welchem Stand die Völker in Afrika sind. Faktisch ist es eine Mischung aus, ich sage jetzt mal, teilweise Erwerb, aber häufig eben auch Raub bis hin zu Kriegsbeute, was dann nach Europa gelangt ist und dort teilweise über Mittelsmänner oder über private Sammler in die Museen gelangt ist. Also wir haben in den Museen in Europa, in Deutschland, aber jetzt auch hier in Mannheim, in den Reichs-Engelhorn-Museen, größere Bestände, die aus, ich sage jetzt mal, Afrika oder auch aus anderen Kolonialgebieten kommen, die eben diesen Hintergrund haben. A, zur Dokumentation der eigenen Überlegenheit und B, natürlich auch mit diesem Gewaltverdacht, der häufig oder in vielen Fällen immer wieder begründet ist auch.
Es sind ja irgendwie zigtausend Artefakte, ne, die in unserem Museum allein in Mannheim liegen und eigentlich nur im Depot rumgammeln, im Grunde, kann man sagen. Müssen zum Teil ja überhaupt auch noch irgendwie richtig gekennzeichnet werden.
Und also, auch die Provenienz, ne? Dadurch, dass das häufig über Privatsammler gekommen ist, die das dann auch nicht richtig dokumentiert haben. Da heißt es dann, ein Speer aus Afrika. Jetzt ist Afrika, wir reden ständig über Afrika, ist ja ein Kontinent, ein riesiger Kontinent mit ganz unterschiedlichen Zonen und Völkern. Also das Zuweisen, wo kommt es her und wie kam es hierher?
Das ist
eine ganz schwierige Sache, aber der muss nachgegangen werden, weil teilweise sind es eben auch Objekte, die heute noch eine Bedeutung für die Herkunftsgesellschaften haben, sei es in
religiöser oder
kultischer Hinsicht.
Genau. Aber noch schlimmer ist es ja mit den Gebeinen, die dann hierher gekommen sind und dann irgendwo gelandet sind zu Forschungszwecken angeblich. Ich las heute noch in der Zeitung, wie schlimm das für diese Menschen ist, die heute sagen, ja, unsere Kultur, nicht nur die Sprache, auch die Kultur, die Rituale, alles ist uns eigentlich kaputt gemacht worden. Es ist schwer, das alles wieder zu beleben, dass wir wieder unsere Kultur leben können. Also das ist schon heftig, ne? Wenn man denkt, was das angerichtet hat in diesen Ländern. Ja, und da in der Kunst kommt ja noch hinzu, dass eben die Künstler sehr angetan waren, besonders von der Südseekunst, gell?
Genau. Und dann noch idyllisiert mit rassistischen Stereotypen.
Ja.
Die man vor lauter Farben zunächst mal gar nicht wahrnimmt. Aber natürlich auch hier wird es das Menschenbild transportiert. Und das ist auch noch so eine zweite Seite dieses Menschenbildes, dass sehr viel exotisiert wird. Das heißt, es gibt ja den Dualismus zwischen Kultur und Natur in der Aufklärung. Das heißt, die Europäer als Kulturvolk und Afrika, ich pauschalisiere jetzt, als Naturvölker. Und die Sehnsucht der Kultur in die unverbrauchte Natur ist ja immer sehr groß und entsprechend idyllisiert man das Ganze. Und das lässt sich eben bei Bildern wie Gauguin oder, wenn man es jetzt nicht ganz so ambitioniert sieht, bei Zeichnungen von Franz Torbeckes Frau, ebenfalls ein Entdeckungsreisender, der eine Sammlung nach Mannheim gebracht hat, lässt sich das gut nachsehen.
Ja, aber gehen wir mal, machen wir den Sprung zu uns, zu heute. Auch in der Ausstellung ist da ja eine Wand, die sagt, ja, was ist eigentlich heute los? Ist da eine Veränderung geschehen? Wie ist das? Der globale Norden, oder wie man so nennt, ist ja immer noch der große Profiteur aus dem globalen Süden. Da krabbeln die Kinder in Minen rum, müssen uns die seltenen Erden und Mineralien da rausholen, verdienen fast nichts. Und die Länder dort können auch nicht weiterverarbeiten, sondern müssen das Zeug sozusagen in den globalen Norden schiffen. Wir hier oben verdienen uns an der Verarbeitung dumm und dämlich. Und unten breitet sich die Armut aus. Ja, kann man das heute nicht genauso Kolonialismus nennen? Was ist der Unterschied?
Also die historische Postkolonialismus ist eigentlich vorbei für Deutschland seit 1918, als die deutschen Kolonien abgegeben werden mussten. In anderen Ländern hat es länger gedauert. Wir können von einem Postkolonialismus oder Dekolonialismus sprechen oder von einem Prozess eigentlich, der noch andauert. Und wir haben tatsächlich versucht, in der Ausstellung auf die Konsequenzen, die wir heute noch spüren oder sehen oder wahrnehmen können, wenn wir es denn wollen, hinzuweisen, allerdings alles andere als vollständig. Also politisch sind die Staaten heute eigenständig. Ob sie tatsächlich so unabhängig agieren können, wie man das will, sei dahingestellt. Wirtschaftlich profitieren wir tatsächlich immer noch davon. Und auch in einem Maße,
was uns vielleicht nicht immer bewusst ist und worauf wir auch vielleicht ungern verzichten wollen. Also du hast über den Müll gesprochen, den wir hier produzieren und der dann im globalen Süden abgebaut werden muss. Aber auch wir nutzen alle Smartphones. Ich habe meins jetzt in der Tasche stecken lassen, damit es nicht stört, das Ganze. Aber da sind Rohstoffe drin verbaut, die man nur unter härtesten Bedingungen abbauen kann in Kolonien. Ich glaube, wir wollen alle nicht auf unsere Bananen verzichten. Ich habe heute schon Tee, Schwarztee und Kaffee getrunken. Das sind alles Produkte, die uns heute selbstverständlich sind, die aber aus ehemaligen Kolonien stammen und zum Teil immer noch unter schlechten Bedingungen dort abgebaut werden. Es gibt Fairtrade und andere Dinge, um das ein bisschen zu korrigieren.
Lieferkettengesetz ist ja
Lieferkettengesetz.
Leider also jetzt auch sehr
genau. Es gibt Tendenzen, worden. Das korrigieren zu wollen, aber die Tatsache bleibt natürlich, dass es das erst seit dem Kolonialismus gibt und dass wir uns alle daran gewöhnt haben. Auch also nicht das nur die Wohlhabenden, sondern jeder bei uns möchte ungern darauf verzichten und möchte vielleicht, was heißt verzichten? Auch ungern mehr Geld ausgeben für ein qualitätsvolleres Produkt, was fair gehandelt ist. Mhm. Und das können vielleicht tatsächlich nicht alle Menschen.
Ja, selbst Kriege werden ja geführt, wie damals eigentlich auch, um an Rohstoffe zu gelangen. Und Trump sagt das ja ganz klar, er will die Länder kontrollieren, weil er das und das Öl und so weiter haben will. Also irgendwie sind da in allen Bereichen Parallelen doch zu sehen.
Also wir sprechen in der Ausstellung von kolonialem Erbe oder Kontinuitäten in bestimmten Bereichen, ne? Und wie Christian schon sagte, also es geht uns da nicht um eine Vollständigkeit, das wäre eine eigene Ausstellung, aber ein paar Denkanstöße wollten wir geben mit historischem Hintergrund. Und wenn wir es erreichen, dass die Menschen bewusster aus der Ausstellung rausgehen in Bezug auf die Geschichte, aber auch wie die Gegenwart prägt, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Ja, und vielleicht auch Gedanken sich mal macht über den Rassismus, den wir heute ja auch noch pflegen, ja, wenn man überlegt, wie Menschen aus dem globalen Süden hier behandelt werden. Die kommen als Wirtschaftsflüchtlinge, das ist ja schon ein Schimpfwort, ja. Mhm. Aber wirklich, ja, die Ausstellung regt wirklich zum Nachdenken an. Man sollte auf jeden Fall hingehen. Die ist ja noch sehr lange und vielleicht wird sie auch irgendwann mal integriert werden in die ständigen Ausstellungen. Wäre ja nicht schlecht, dass man sie zumindest teilweise.
Wir werden sie online abrufbar machen, ab Schließung der analogen Ausstellung. Das wird man perpetuieren und dann die normale Dauerausstellung, das wird sukzessive, hängt auch immer vom städtischen Haushalt ab, verändert. Ja. Aber diese Online-Ausstellung, das ist genau unser Plan, dass man langfristig darauf zugreifen kann und auch immer wieder aktualisiert.
Mhm. Es gibt also wirklich digital viel anzuschauen, nachzuschauen. Zum Beispiel was, Christian?
Was jetzt schon online ist und was wir dann auch dauerhaft zur Verfügung stellen werden, wenn die gesamte Ausstellung online geht, ist zum Beispiel eine Karte, die Freiwillige für uns erstellt haben, wo man sich anzeigen kann, wo haben die Mitglieder des Kolonialvereins 1883 gelebt. Ich kann dann es erweitern und zeigen, wo gab es Kolonialwarenläden im Jahr 1913.
Wie viel waren das?
Hunderte.
Hunderte. 400.
Ja. Und das dritte sind dann Orte in der Ausstellung, die werden auch schon erwähnen. Reichsmuseum, Reichs-England-Museum, Skipjeheim und. Und dann sieht man, wenn ich alle Punkte gewählt habe, die ganze Karte ist bunt. Überall gibt es Punkte in der gesamten Stadt. Wohlgemerkt nur auf die Innenstadt bezogen, weil wir Stadtteile, die 13, von da ist die Karte, noch nicht eingemeindet waren oder erst eingemeindet wurden, noch gar nicht erfasst haben. Wir wollen aber auch die Karte weiter erweitern mit unseren Freiwilligen. Und man kann an diese Karte kann man auch auswählen und ich kann mir dann nähere Infos anschauen. Wer war Diffené? Welche Funktion hatte er im Kolonialverein gehabt? Oder der Kolonialwarenladen Schreiber? Wie sah der aus? Wo war der? Das kann man digital in der Ausstellung entdecken, aber auch schon online. Und wir haben auch Interviews geführt mit Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Zum Beispiel dem Kollegen aus den Reichs-Engelhorn-Museen, der Provenienzforschung macht. Aber auch mit jemanden vom Arbeitskreis Kolonialismus oder mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und diese Interviews sind in Kurzform in der Ausstellung zu entdecken und in der Langform schon auch seit Ausstellungseröffnung online in unserem Zeitzeuginnenportal.
Ja, aber auf jeden Fall, die Ausstellung regt zum Nachdenken an. Man kann nachlesen online. Und es gibt auch noch einige Veranstaltungen, habe ich gesehen, über koloniale Geschichtsbilder. Da kommt die Black Academy, die ja auch Ideengeber war bei der Ausstellung.
Dialogpartner, genau.
Dialogpartner kommt da zu euch ins Archivum und hält einen Vortrag.
Die Reichs-Engelhorn muss sehen und in der zweiten Jahreshälfte, das ist jetzt noch nicht veröffentlicht, der AK Kolonialgeschichte, es wird auch noch eine Abschlussdiskussion geben, eine offene Runde mit beteiligten Gruppen, in der wir nochmal so ein bisschen Bilanz ziehen zur Ausstellung, aber auch noch frei nach Lenin was tun. Wie gehen wir weiter mit dem Thema um?
Und das ist ja eine ganz wichtige Frage, genau.
Genau.
Ja, dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch. Das war der Podcast zur Kolonialgeschichte in Mannheim. Als Experten im Studio des Bermuda-Funk waren Dr. Harald Stockart, der Direktor des Archivum, und Dr. Christian Groh, der Leiter der Abteilung Ausstellung. Und mein Name ist Annette Lennartz.
Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermuda-Funk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.